Jetzt müssen Sie die Bibeln aufschlagen. Wir lesen jetzt ein Stück aus 1. Mose 31. Ich will aus der Jakobsgeschichte nachher über diesen Abschnitt predigen, der davor steht in den zwei Kapiteln vorher, über 20 Jahre des Lebens Jakob. Aber am Ende dieser 20 Jahre, das wollen wir jetzt lesen, da will er wieder zurück an den Platz, wo er geflohen war aus Angst vor dem Hass eines Bruders. 1. Mose 31, Seite 35 in ihren Bibeln, da der Vers 3 beginnen wir. Und der Herr sprach zu Jakob: Zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen: Ich sehe an eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht mehr ist wie zuvor. Das war sein Onkel Laban in Haran, in zwei Stromland. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen, und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Jetzt lesen wir weiter bei Vers 14. Das ist ja alles schön zu lesen, aber die Zeit ist zu kurz. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm: Wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Hause. Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Ja, manche Kinder leiden schwer unter ihren Eltern, so war es auch bei den beiden. Fürwahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele und führte weg all sein Vieh und all seine Habe, die er in Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Haus Gott, also so Götzenfigur. Und Jakob täuschte Laban, den Aramäer, damit, dass er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. Ist ja immer sehr bedrückend, wie die Lüge und die Unwahrheit so lang da drin steckt, im Leben der großen Zeugen Gottes. Er täuschte Laban nach 20 Jahren Lebenserfahrung, nach viel Güte Gottes. So floh Jakob mit allem, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Gilead. Am dritten Tag wurde Laban, also dem Onkel, wo Jakob 20 Jahre war, angesagt, dass Jakob geflohen wäre. Vers 22. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach 7 Tagereisen weit und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Das ist ja in den biblischen Geschichten immer so schön, wie in den entscheidenden Punkten plötzlich Gott handelt. Der Jakob war in einer verlorenen Situation. Und Laban holte Jakob ein. Jakob hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge, und Laban mit seinen Brüdern schlug sein Zelt auch auf dem Gebirge Gilead auf. Da sprach Laban zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast? Das zieht sich ja durch die ganze Jakobsgeschichte durch. Das war sein Name, der Hinterlistige, der Täuscher. Und du hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären. Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast mir es nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und Harfen? Das war natürlich auch ein Lugenbeutel, der Onkel. Und hast mich nicht einmal lassen, meine Enkel und Töchter küssen, und du hast töricht getan. Das Wort töricht ist in der Bibel der schlimmste Vorwurf. Ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte, aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir dann aber meinen Götzen gestohlen. Jakob antwortete und sprach zu ihm: Ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Bei wem du aber deinen Götzen findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern suche das deine bei mir und nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Das ist schlimm, wenn man der Ehe was voreinander verheimlicht. Dann kann es bloß furchtbar sein. Da ging Laban in die Zelte Jakobs, betrifft aber Männer wie Frauen. Da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts und ging aus dem Zelte Leas in das Zelt Rachels. Rachel aber hatte den Hausgötzen genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Das heißt, nachher im dritten Buch Mose, dass deshalb die Götzen so, da wird dann nochmal dran erinnert, dass deshalb das Nein Gottes, da ist ja die Rahel drauf gesessen auf dem Kamelsattel. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Vater: Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Lüge, Lüge, Lüge. Warum steht das in der Bibel? Da reden wir nachher drüber. Daher fand er den Hausgötzen nicht, wie Sarah auch suchte. Und Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm: Was habe ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist? Du hast all meinen Hausrat betastet. Was hast du von deinem Hausrat gefunden? Lege das doch her vor meinen und deinen Brüdern, dass sie zwischen uns beiden richten. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen. Du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages und des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost. Und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Haus gedient. 14 um deiner Töchter und 6 um deiner Herde. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Das Geheimnis des Segens, Jakobs nochmal erwähnt. Aber Gott hat mein Elend angesehen und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Wir müssen die Geschichte für sich allein noch weiterlesen, das ist jetzt ganz bedeutsam. Wenn Sie sich umhören bei Ihren Bekannten und Freunden, dann haben fast alle große Nöte und schwierige Lebensprobleme, die oft nicht lösbar sind. Und interessanterweise hängen die Glaubensprobleme immer mit den Lebensproblemen zusammen. Dass Leute nicht glauben können, ach, das ist doch keine theoretische Frage. Gott ist doch nicht ein Gott der Philosophen, das ist doch nicht eine nebelhafte Ferne. Gott, den erleben wir doch im Leben. Und die meisten Menschen haben da ihre Fragen und sagen, ja, warum bin ich dann krank? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Und da werden sie an Gott irre. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder nach dem suchen, auch in den Gesprächen. Wo ist Gott Ihnen begegnet? Sie können Gott nicht sehen mit Ihren Augen. Aber wie hat es denn Jakob erlebt? Ihm hat plötzlich Gott die Schuld seines Lebens aufgedeckt. Und da ist er wach geworden. Ein junger Mann, der plötzlich merkt, ja, Gott lebt. Gott ist da, und zwar mitten im Leben. Hier ist des Herrn Stätte. Das war ja unterwegs, auf der Flucht, wo er plötzlich merkt, da ist Gott nicht bloß in den heiligen Hallen, sondern Gott ist um mich her, er umgibt mich von allen Seiten. Und das war dann auch der Grund, warum Jakob nicht bloß Schuld erkennt oder sein Gewissen schlägt, sondern warum er auch den Frieden und die Geborgenheit fühlt. Weil er Gottes Wort hört, Gottes Zusage, ich will mit dir sein, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Da haben wir vor 14 Tagen aufgehört, bevor wir auf die Freizeit gingen. Der Zuspruch an den Jakob, ich will mit dir sein, ich werde dich nicht verlassen, bis ich, sagt Gott, alles eingelöst habe, was ich dir versprochen habe. Und jetzt sehe ich den jungen Jakob, wie er fröhlich in die Ferne zieht. Es war ein weiter Weg nach Haran. Und dort, unterwegs, vielleicht pfiff er fröhlich vor sich hin, vielleicht trällert er Lieder, er ist unbeschwert, Gott ist mit mir. Haben Sie auch so in Ihrem Leben die Führung Gottes? Sagen, ich bin ganz ruhig, Gott ist bei mir. Das ist zuerst mal wichtig. Die Geborgenheit und den Frieden Gottes mitten im Leben zu kennen. Sie können ihn nur hören aus dem Zuspruch des Wortes Gottes, ich will mit dir sein. Ich will dich behüten. Und ich darf es Ihnen heute Morgen zurufen, das will der ewige Gott mit Ihnen gehen. Und beginnt das Abenteuer in der Fremde. Für Jakob sehr schwer, weil er der häusliche Typ war, der gern zu Hause war, bei seiner Mutter. Mit einer ganz wunderbaren Liebesgeschichte. Ich bin so froh, dass solche Geschichten in der Bibel drinstehen. Da kann man am allerbesten lernen, wie es mit der Liebe ist. Der Jakob kommt an einen Wasserbrunnen. Das waren ja damals die Lebensquellen. Da muss er selber wieder Wasser schöpfen und dann trinken. Und da sieht er Hirten stehen, mitten in der Sonnenglut und sagt, ja, was tut er denn? Ihr müsst doch die Herden weiden. Jakob war ein ordnungsbewusster Mann. Es hat ihn geärgert, dass die so faul da rumstehen. Dann sagen die, ja, wir können nicht. Wir können das nur miteinander, den Stein wegheben vom Brunnenrand. So wie sie reden, scheinen sie sehr faule Typen gewesen sein, diese Hirten. Das ist ja alles in der biblischen Erzählung meisterhaft beschrieben. Und dann fragt Jakob diese Hirten, die da so unnütz dastehen, wohnt da nicht in der Nähe mein Onkel, habt ihr den Namen schon mal gehört, so wie sie fragen, zufällig an der Tankstelle, gibt es da was und so. Und dann sagt, jawohl, dem geht's gut, den kennen wir. Und da kommt ja seine Tochter, die Rachel. Mit ein paar Schafen und Ziegen kommt die Rachel her. Ich kann kein Mensch erklären. Der Glanz der Augen heißt in der Bibel. Ein Blick in die Augen. Haben Sie auch mal im Leben erfahren, was das ist? Und der Jakob war, wie sagen wir, verknallt bis über die Ohren. Die Rachel, eine wunderbare Frau. Und dann geht er an diesen Stein her, den mehrere Hirten nicht hochheben können, und stemmt ihn allein hoch, damit die Rachel mal sieht, was ein rechter Mann ist. Und dann drängt er die Viehherden. Und dann beschreibt die Bibel, was Liebe ist. Er fällt ihr um den Hals und küsst sie. Und die Tränen laufen ihm runter. Er heult wie ein Schlosshund. Er weinte sehr. Es war ja sein Bäsle, sagen wir, seine Cousine auf Hochdeutsch. Gerade die, wo er hin wollte, wusste gar nicht, dass sein Onkel Laban so eine hübsche Tochter hat. Und die rennt schnell nach Hause und erzählt ihrem Vater und sagt, denk mal, was mir passiert ist. Da kommt ein Mann und der hat den Stein weggehoben und den müssen wir doch einladen, das ist doch ein Verwandter. Und dann kommt Jakob ins Haus, eine Liebe ohne Gleichen. In der Bibel gibt es ja verschiedene Geschichten am Brunnen, die von der Liebe handeln. Rebekka, die Mutter vom Jakob, war doch genauso beim Eliezer dort am Brunnen erkannt worden über ihre Bereitwilligkeit zu dienen. Wir haben es noch einmal bei Mose. Da lernt er die Zippora kennen. Die Zippora, die mit den Ellbogen von den anderen Hirten weggestoßen wurde. Schickt die Frau mal weg. Was tut die hier? Die Hirtin muss nicht her. Wir Männer machen das. Und dann kommt der Mose und sagt, lass die Frau zuerst mal ran. Und hier Jakob und Rahel. Schön, wenn sie Gottes Führung auch erleben. Aber man vermisst ja in der ganzen Liebesgeschichte irgendeinen Punkt, wo Jakob mal fragen würde, Gott, ist das dein Weg? Wir reden so schnell von Führung, aber haben Sie den Mut, auch das vor Gott ganz kritisch zu prüfen? Denn diese herrliche Liebesgeschichte endet ja plötzlich im Chaos, in Grauen und in Schrecken. Zunächst hat sein Onkel, der ein harter Geizkragen war, ein böser Mensch, dem Jakob gesagt, ja, wie soll ich dich eigentlich einstufen? Soll ich dich bei der Krankenkasse einmal mit dem Dienstverhältnis, wie machen wir das? bist du steuerpflichtig und läufst als Verwandter. Wenn du Verwandter bist, dann kriegst du keinen Lohn und so. Und der Jakob hätte gerne einen Lohn gehabt, aber will natürlich auch kein Dienstverhältnis. Er will nicht Knecht sein im Hause seines Schwiegervaters. Und so einigen sich drauf, 7 Jahre zu dienen, damit er als Brautpreis die Rachel auslösen kann. Dann steht da in der Bibel, schöner kann man es in keiner Literatur mehr sagen. Jakob dient die 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es Tage. So lieb hatte er sie. Er hat alles gemacht für seine Rahel, um die zu gewinnen. Und dann wird das Hochzeitsfest gefeiert. Und am nächsten Morgen, als das Licht anbricht, die Braut war vorher verschleiert, da kommt die Schwester zum Vorschein, die Lea. Also sowas hat hoffentlich noch nie jemand von Ihnen erleben müssen. Ich hatte einen Schwiegervater, der 4 Töchter hatte, und ich habe auch mit der Jüngsten begonnen. Die anderen waren noch, und der hat mir immer gesagt, ich könne ganz ruhig sein, will keine Angst haben, dass er nach der Methode Laban verfahre. Ein Bibelausleger schreibt, man hat beim Lesen der biblischen Geschichte einfach den Eindruck, der Jakob war getrieben von seiner Sinnlichkeit. Darum hat er es aus dem Morgen gemerkt, dass die falsche Braut war. Was war das bei Lea? Es war ja ein schweres Leben für dieses Mädchen. Das merkt ja jeder, wenn einem die jungen Männer nicht so nachlaufen. In einer Kinderbibel heißt es schön gut übersetzt, blass und farblos war ihr Blick. Eine ganz furchtbare Not. Ein Mensch, mit dem man nicht zusammenleben kann. Das ist eine Not unserer Tage. Wie viele erleben Liebe nur so plötzlich? Da war es Lea. Neulich sagt mir eine verheiratete Frau, wissen eigentlich die Singles, wie sehr sie von verheirateten Frauen beneidet werden? Das ist erschütternd. Wenn man plötzlich merkt, das, was ich da in Liebe und in Leidenschaft geheiratet habe, es ist Lea. Glanzlos, farblos und leer. Und jetzt kommt noch einmal die ganze Leidenschaft des Jakob. Wie er zu seinem Schwiegervater geht und sagt, du hast mich getäuscht, du hast mich betrogen. Ich sehe ihn wieder mit hochrotem Kopf da, die Adern geschwollen, wie er schreit mit lauter Stimme. Und der Schwiegervater wandert in ein Schlitzohr und grinst und sagt, wir machen es ja nicht so wie ihr. Und dieser Satz genügt schon, um plötzlich diesen Jakob vor Scham rot zu machen. Wie ihr macht, machen wir es nicht. Was heißt das? Ihr nehmt ja den Jüngeren vor dem Älteren. Wahrscheinlich hat ihm Jakob irgendwann einmal erzählt von dem Geheimnis der Berufung Gottes. Und das ist ja ein Geheimnis Gottes gewesen, dass der Jüngere vor dem Älteren kommt und sagt, der Schwiegervater, ich mach's anders, bei mir kommt die Ältere zuerst. Und das ist das Geheimnis bei der Bibelerzählung, dass Gott auf diese ganz menschliche Weise einen zur Erkenntnis seiner Fehler führt. Man kann ja durchs Leben laufen, ganz stolz und eingebildet, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich mache alles richtig. Und dann kommt man plötzlich unter Menschen. Und da gehen einem Dinge auf. Man sieht ja immer die Fehler nur an den anderen, nie an sich. Aber gut, wenn man über den Fehlern der anderen seine eigenen Fehler sieht. Der Jakob kann es erst sehen, wie schuftig und hinterhältig ein Betrug ist. Er selber hat ihn ja gemacht an seinem Vater. Und jetzt muss er es an seinem Schwiegervater in der ganzen Bitterkeit durchkosten. Das ist Gottes Methode. Ich habe vorhin gesagt, Sie müssen Gott in Ihrem Leben suchen. Gott ist nicht in nebelhafter Ferne. Sie empören sich auch über so viel Unrecht in der Welt und Sie regen sich auf über so schwierige Kollegen und Mitmenschen. Haben Sie schon mal gedacht, sich selber zu sehen in vielem, was Sie an anderen ärgert?
Ist ja bekannt, dass Eltern am meisten an ihren Kindern das kritisieren, womit sie bei sich selber kämpfen. Warum sind wir bei den Kindern so gnadenlos? Und der Jakob muss es spüren, in seiner Empörung, du hast mich getäuscht, ja? Auf einmal merkt er, ich habe doch getäuscht. Der Schwiegervater lenkt ein und sagt, du kriegst die Rahel, wir feiern am Ende der siebentägigen Hochzeit jetzt noch die Vermählung mit der Rahel, aber dann musst du noch mal 7 Jahre dienen. Und das macht auch dieser Jakob noch einmal mit. Wichtig ist mir einfach da festzuhalten, wenn wir so eine biblische Geschichte entlang gehen, dass das bei Gott Methode hat. Dass er uns ganz bewusst Führung, wir sagen immer Führung Gottes, ist das Führung? Ja, gerade wenn ich mit schwierigen Menschen zusammengeführt werde, um meine Mängel zu erkennen. Es tut dem Jakob gut, das war der Weg Gottes, 20 Jahre in der Ferne in Haran, im Haus bei Laban zu sein, deren gerissenes Schlitzohr war, ein gemeiner Betrüger, muss Jakob durchsehen, durchhalten und ausprobieren. Und dann geht die Führung Gottes noch weiter. Ich muss noch einmal an die Wunde rühren. Ich weiß, wie viel neulich schon verwundet waren, als wir über die Geburt Jakobs und Esau sprachen, das mit der Kinderlosigkeit. Das Problem ist viel größer, als Sie alle ahnen. Und viele unter uns, die würden jetzt am liebsten davonlaufen. Aber das ist wichtig, dass Gott das zulässt, dass die geliebte, hübsche, wunderbare Frau Rachel keine Kinder kriegt, obwohl sie für die Heilsgeschichte Gottes so wichtig ist. Wir kennen das ja von vielen biblischen Frauen. Und jetzt kommen alle schrecklichen Eigenschaften heraus. Die Bibel ist ein wunderbares Erziehungsbuch. Wie die Lea, die ja leidet, dass sie so wenig Eindruck macht, auch auf ihren Mann, in einer fanatischen Eifersucht versucht, Kinder zu kriegen, wie es überhaupt nur geht. Und bei jedem sagt sie, kaum das Kind geboren, jetzt will ich den Mann haben, jetzt will ich den Mann an mich binden. Gott sei Dank haben wir keine Mehrehen mehr. Was wäre die, das ist ja die Hölle, wie die miteinander umgehen. Das ist an der Bibel auch eine ganz wichtige Begründung, auch im Mosegesetz. 3. Mose heißt, du sollst nicht Schwestern heiraten. Das ist auch der Grund, warum die Einehe sich durchgesetzt hat. Das ist ganz große Erkenntnis der Liebe. Manche wollen ja heute bei uns die Erkenntnis nochmal zurückdrehen. Das wäre die Hölle. Man kann Liebe nur teilen mit einem Menschen, dem man ganz gehört. Und Gott gibt der Lea die Fruchtbarkeit. Und da werden sie geboren. Ruben, Simeon, Levi, Judah. Wir haben es nicht gelesen. Sie müssen es für sich einmal noch lesen. Und dann geht das weiter. Und dann sieht man ja in der biblischen Geschichte vieles auch von unserem Leben so deutlich, wie plötzlich die Rahel sieht, dass der älteste Sohn von der Konkurrentin, von der Lea, der Ruben, Liebesäpfel mitbringt vom Feld. Was ist das? Es war früher, gab es ja, es gibt ja heute noch so viel, so Glauben an irgendwelche Nachtschattengewürze, es war so wie so eine Giesingwurzel, verstehen Sie? Da haben die Leute geglaubt, wenn man dieses, das heißt Mandragora officialis mit dem lateinischen Namen, so Nachtschattengewächs, wenn das die Frauen essen, kriegen sie Kinder. Das hat natürlich nicht funktioniert. Wie die Rahel bittet und sagt, gib mir die Liebesäpfel, ich will sie essen, diese Hoffnung, ich will doch Kinder gebären. Und dann geschieht es erst zu einer Stunde, als es Gott will. Wir meinen ja immer aufgeklärt zu sein in sexuellen Dingen, aber das wissen wir doch wahrscheinlich nicht. Dass Gott über viele Dinge auch allein das Ja spricht. Und das gilt ganz besonders vom Leben unserer Kinder. Und da gebiert sie den Josef, der so wichtig wurde für das Volk Israel. Und die Rachel hat nur noch einmal ein Kind geboren, das war im Straßengraben von Bethlehem. Die sterbende Rachel die noch den Namen bestimmen kann für dieses kleine Kindlein. Und sie sagt, Schmerzenskind. Und der Vater war ja brutal, dass er diese hochschwangere Rahel noch über diese Straßen damals trieb. Das war ja viel, viel später. Sagt, Glückskind, Benjamin, da hat er seinen Namen. Und da starb die Rahel und da ist heute noch das Grab innen, wo die Touristen immer noch einen Blick hineinwerfen. Das war die Rahel. Und uns ist das alles geschrieben, ein Jakob erlebt das alles mit. Warum denn? Um Führung Gottes zu verstehen über diese ganzen schrecklichen Geschichte. Wie Gott, und das hört man ja plötzlich aus dem Wort, wie dann plötzlich Gott sagt, ich bin der Gott, der dein Leben lenkt. Und das will ich jetzt noch einmal sagen. Über Kinderreichen und über Kinderlosen. Dass sie allein vor dem Herrn stehen, der ihr Leben führt und der sie segnet, wie er will. Und der manchen oft auf schwere Weise zeigen will, dass er ihnen einen anderen Segen bereitet. Und kaum war das geschehen, will der Jakob wieder nach Hause. Und er sagt, ich will doch heim, ich will heim. Aber dann sagt der Laban, ja, jetzt muss ich dir ja noch, es waren noch mal 6 Jahre darüber gegangen, den Lohn auszahlen. Ja, was möchtest denn du als Lohn? Und der Jakob war in diesem Fall wirklich demütig. Er sagt, du hast große Herden, ich will nur die fleckigen und bunten Tiere, also die schwarz-weiß gefleckten oder die ganz schwarzen Tiere. Gut, sagt der Onkel, ich bin mit einverstanden. Aber was macht der Onkel, dieses Schlitzohr? In der Nacht nimmt er alle bunten und alle fleckigen Tiere aus der Herde, gibt sie seinen anderen Söhnen und lässt sie 3 Tage Reise weit wegziehen. Was ist der Grund? Dass ich nach den Mendelschen Vererbungsgesetzen also keine bunten und fleckigen Tiere mehr finden können, die dann geboren werden. Und was macht Jakob? An dieser Stelle rätselt man ja etwas. Was hat er denn getan? Es gibt ja, ich las, bis im letzten Jahrhundert hat man bei uns auch den Glauben gehabt, wenn man bei den Tieren gewisse Dinge tut, weiße Tücher aufhängt, hat man oft in Ställen getan, dann könnte man Einfluss nehmen auf das Fell der geborenen Tiere. Dann was Ähnliches macht das. Jakob, es ist kein Naturzauber, sondern es ist eine Vorstellung, dass bei der Befruchtung eine Züchtung erfolgen könnte. Und dann schält er gewisse Baumrinden, legt die in die Tränke, damit, wenn die Tiere sich befruchten, sie mit ihren Augen auf diese gefleckten, geschälten Rinderstämme schauen, wo dieses weiß-dunkel hervorkommt. Und tatsächlich, die bringen nur bunte und fleckige Tiere zur Welt. Auch die Bibel sagt es doch. Wenn wir das nochmal lesen, können es dann daheim nochmal lesen, wie es ganz deutlich steht. Es ist doch Gott, der Herr, der das macht. Es ist doch nicht unsere Tricks, wie der Jakob immer noch meint, wie man den Segen Gottes nur erbt, wenn man ganz besondere Dinge anwendet. Wann lernt denn der Jakob endlich, Gott ganz zu vertrauen und sein Leben ganz in die Hand Gottes zu geben? Er hilft noch nach, dass nur starke Tiere gezüchtet werden, und schließlich hat er einen unermesslichen Reichtum an Tieren, bunter und fleckiger Tiere. Und dann kommt der Befehl Gottes und sagt, jetzt zieh doch in dein Land. Eindeutig, in dein Land. Was ist dein Land? Da, wo Gott dich hinstellt zum Segen. Wenn man diese ganze Geschichte liest, muss man sagen, das gibt's doch nicht. Dass ein Mensch immer bloß so halbherzig Gott dient und von Gott auserwählt, sein Zeuge zu sein, ach, das ist doch für uns geschrieben. Merken Sie, welch ein Evangelium im Alten Testament steht. Warum wir diese Geschichten brauchen, sagt er, das ganze Evangelium, ganz wunderbar sichtbar für uns, illustriert. Je tiefer der Jakob sinkt, umso größer wird die Güte Gottes. Gott rechnet doch mit uns, nicht mit unseren Missetaten. Er vergilt uns nicht nach unseren Sünden. Sondern Gott will schenken, das ist seine Güte, und im biblischen Fachwort Gnade. Unverdient, wie er das dem Jakob nachwirft. Und dass die Herden groß sind. Nein, nein, Jakob, du hast nicht ein Stückchen gemacht. Man kann ja manchmal heute Leute hören, die sagen, dass ich 80 oder 85 geworden bin, das liegt, weil ich so vernünftig gelebt habe. Nein, weil Gottes Güte sie beschenkt hat. Gottes Güte hat sie beschenkt. Da soll man auch sagen, es ist auch recht, wenn sie vernünftig leben, aber deshalb haben sie es immer noch lang nicht in der Tasche. Sie alt werden. Und das ist bei Jakob so. Gottes Segen geht doch mit ihm in die Ferne und diese ganze Erfahrung, die er dort in Haran machen muss, war für sein Glaubensleben so wichtig. Er ist noch nicht bankrott. Es dauert noch ein ganzes Stückchen, bis er sich ganz in die Arme Gottes wirft. Bis es zu einer klaren Bekehrung kommt. Ich frage mich, wie es bei Ihnen ist. Es ist schön, wenn einer in seinem Leben plötzlich merkt, ich bin vor Gott ein verlorener Mensch. Und er greift die Gnade Gottes in einem Augenblick. Und bei manchen ist das ein Hängen und Würgen über viele Jahre hinweg, über alle dunklen Kompromisse hin. Und ich will Ihnen heute einfach das sagen, wie groß die Güte Gottes ist, noch als diese Rachel ausgerechnet, diese Frau, an der Jakob so hing, noch ein Hausgötzen mitlaufen lässt, für alle Fälle. Wenn mein Gott nicht richtig hilft, dann habe ich noch einen Ersatzgott in der Tasche. Ich kann ja dann mal mit dem Aberglauben noch mal anfangen. Man will immer noch eine Notlösung offen. Und Gott wird nicht müde mit seinen Leuten. Und die Jakobsgeschichte ist so wunderbar. Mir ist sie wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Bloß mit ganz anderem Lebensinhalt. Und ich sage es nochmal. Sie können Gott in ihrem Leben erfahren. Gott ist nicht irgendwo in der Ferne. Er sucht sie in ihren Lebensproblemen, so haben wir angefangen, in ihren Schwierigkeiten, in ihrem Versagen, in ihren Enttäuschungen, in ihren Schmerzen, in all den ganzen schweren Geschehen, und da ist Gottes Führung mitten drin, weil er sie sucht und sie ganz nah zu sich ziehen will und sie seine Güte erfahren lassen will. Amen.